willkommen zu Parkett Reihe 1, dem Interview-Podcast aus der Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater. Mein Name ist Martin Wölfer und ich treffe mich hier mit Menschen, die wie ich das Theater lieben und leben. Ich möchte in den Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewegt, was sie antreibt, ihr Leben auf oder in der Nähe der Bühne zu verbringen. Gleichzeitig möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitnehmen hinter die Kulissen eines Theaterbetriebes, hinter den Vorhang sozusagen. Und Sie sitzen dabei mit mir gemeinsam im Parkett Reihe 1. Mein erster Gast ist, wie könnte es anders sein, mein Vorgänger als Intendant der Wölfer- oder auch Kudammbühnen genannten Theater, mein Vater Jürgen Wölfer. Herzlich willkommen. Lieber Jürgen, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Das ist für mich aufregend und herausfordernd, denn du bist ja nicht nur mein Lehrer in allen Theaterdingen, sondern eben auch und vor allen Dingen mein Vater. In unserer Theaterfamilie sind diese verschiedenen Ebenen ja schon immer verwoben und manchmal nicht voneinander zu unterscheiden. Immer ein Stück Privates im Beruf, immer ein Stück Öffentlichkeit im Privaten. In der Zeit deiner Direktion, die ja etwa 40 Jahre dauerte, waren die Theater fast immer ausverkauft. Wenn man es also nüchtern betrachtet, also nur die Anzahl der Zuschauer besieht, die diese Theater in deiner Zeit besucht haben, bist du bestimmt der erfolgreichste Theaterdirektor Deutschlands. Aber damit hast du ja nie angegeben. Mir kommt es sogar so vor, als hättest du das niemals selbst erwähnt. War das dir vielleicht gar nicht bewusst? Ist das Bescheidenheit oder was ist das?
Vielleicht, weil ich es selbst nicht genau weiß. Früher hatten wir Angestellten, die sowas ausgerechnet haben und ich habe nicht dran geglaubt.
Ja, also ich glaube, man kann es ziemlich eindeutig sagen. Ich erinnere mich an meine Zeit als Schüler. Da wurde ich manchmal gefragt von Lehrern oder auch von Eltern, von Mitschülern, sag mal, kann ich irgendwie mal an eine Karte in einem Theater am Kurfürstendamm oder der Komödie kommen? Und ich habe es da manchmal weitergesagt, aber das heißt, es war wirklich schwierig, in diesen Theatern Plätze zu kriegen. Und das ja mehrere Jahrzehnte. Ich glaube, du warst über 40 Jahre der Direktor dieser beiden Häuser am Kurfürstendamm. Stimmt es?
Das stimmt, ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange auf dem Tag, aber es ist, das kommt ungefähr hin. Und wenn du dich erinnerst, bin ich noch immer dein Kompagnon, was die Gesellschaft da betrifft.
Absolut.
Also ja, also bin ich eigentlich immer noch dabei, wenn auch nicht mehr der Chef.
Ja, genau. Und du hast es ja, wie wir auch wissen, aber wie wir vor allem in der Familiengeschichte natürlich wissen, von deinem Vater übernommen, der das ja auch, eigentlich muss man sagen, zweimal gestartet hat, am Kurfürstendamm die Theater zu leiten. Einmal in den 30er Jahren begonnen hat, Anfang der 30er Jahre. Und dann nach seiner Enteignung und nach dem Krieg hat er, ich glaube 1950 wieder angefangen. Kannst du dich noch an die Übergabe erinnern oder wie lief das damals bei euch?
Welche Übergabe?
Von der Direktion,
auf, ja, genau. Ja, es lief nicht von heute auf morgen, es lief so langsam und auch gezwungenermaßen. Ich wollte ja gar nicht Theaterdirektor werden, sowas Ähnliches wie du es auch nie wolltest. Und mein Vater wollte auch nicht Theaterdirektor werden, sondern er war eigentlich Operndirigent und Regisseur. Und er ist nur Theaterdirektor geworden, weil er bei den Gebrüder Rotters eine jüdische Theaterdirektion, die größte jüdische Theaterdirektion in Berlin, angestellt war als Dirigent. Er sollte mithelfen, die Krolloper wieder aufzubauen. Und von einem Tag zum anderen, durch den Einfluss der Nazis natürlich oder durch die kommenden Nazis, ging die Pleite und ging über die Grenze, wie man damals sagte, und Vater war arbeitslos. Also ging er zu ein paar Leuten in der Direktion und fragte, habt ihr nicht Lust, mit mir ein Theater aufzumachen, wo die den Kopf geschüttelt haben, was will der Kleine, der junge Dirigent, ein Theater leiten? Aber da er hartnäckig war, hat er dann die Chefsekretärin von Rotters und noch jemanden Stellvertreter gefunden, die mit ihm zusammen immerhin das Theater des Westens übernommen haben. Und die die Bank, die das aufgefangen hatte, sicher, weil die auch in viele, wie heißt das, Darlehen da reingegeben haben, war froh, dass überhaupt jemand kam und haben Ja gesagt. Und mein Vater hatte gleich einen Erfolg, weil es ging ja den Schauspielern genauso und den Sängern. Er hat unter den Sängern von Rotter sich aussuchen können und alle waren begeistert und er hat damit den Erfolg gehabt. Also eigentlich ein bisschen aus Versehen.
Das war im Prinzip der Beginn der Theaterdirektion Wölfer. Viele, viele Jahre später bist du dann Direktor geworden. Wie war der Übergang zu dir?
Ich war damals Schauspieler und zwar an Staatstheatern. Und zwar noch nicht sehr lange, ich war nur 8 Jahre im Ganzen wirklich Schauspieler, habe allerdings schon als Anfänger ziemlich große Rollen gespielt und kam ans Schillertheater, weil ja Herr Barlock mich engagieren wollte. Ich habe eine Rolle als Gast gespielt und er noch in der Premiere sagte zu mir, komm morgen ins Büro, du kriegst einen 3-Jahres-Vertrag von mir. Über diesen Vertrag fingen wir an, uns zu streiten, weil ich wollte unbedingt die Rollen drin schriftlich haben, aber Herr Barlock meinte, das hat keiner. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich erst so weit bin, ist es sowieso egal, dann spielen Sie, was ich sage und nicht umgekehrt. Das fand er sehr frech und war sicher auch.
Man muss dazu sagen, das Schillertheater war, glaube ich, so ziemlich das Höchste, was man damals als Schauspieler erreichen konnte.
Das war so das Staatstheater in Deutschland. Und es waren fantastische Schauspieler da. Es war auch sicher arrogant von mir. Aber ich hatte schon als junger Mensch solche Rollen gespielt. Und mir hat er mal gesagt, du bist viel zu bescheiden im Leben. Du musst da auftrumpfen. Das war genau falsch. Außerdem hatte mir meine Schauspiellehrerin mir noch eingeflüstert, in deinem Vertrag steht jugendlicher Held, du benimm dich auch so. Und auch das war falsch. Und so war ich darüber verärgert. Ich war natürlich ganz weg. Außerdem hatte ich noch einen Vertrag in Düsseldorf, allerdings als Gast auch. Und in Karlsruhe auch als Gast. Also hätte ich jederzeit wieder hingekonnt. Aber irgendwie wollte ich auch in Berlin bleiben, weil nämlich, und jetzt fängt das Schicksal an zu spielen, mein Sohn Martin inzwischen auf der Welt war und wir von Düsseldorf umgezogen worden nach Berlin und fühlten uns in der Wohnung wohl und schon wird man spießig.
Und, also, dass ich da bin, kann ich bestätigen. An die Zeit erinnere ich mich natürlich nicht.
Ja, und ja. Und wo ich dann von der Kamillenstraße, so hieß die, morgens zur Probe ins Schillertheater und wusste nun nicht, was ich danach mache. Und da wollte wieder das Schicksal, dass der Stellvertreter von meinem Vater starb. Das war auch einer aus der jüdischen Theaterdirektion vorher, den mein Vater mit seinen Kindern übrigens zusammen aus der Schweiz, wohin emigriert war, zurückgeholt hatte und mit dem er 1950 die Komödie wieder aufgemacht hat. Und übrigens auch 1961 das Theater des Westens. Nämlich als der wirklich Bescheid wusste und auch vernünftig genug war. Und auch die Übersicht hatte, auch nicht so im Gegensatz zu uns zu viel Emotionen hatte, sondern Vater nannte ihn immer, er ist unser Salomon und alle hörten auf ihn. Und so hörte ich auch auf ihn, als er sagte, du als ältester Sohn deines Vaters hast die Pflicht, hier so oft du kannst im Büro zu sein. Es kann uns was passieren und einer muss Bescheid wissen und das bist du. Und wie gesagt, keiner traute sich, ihm zu widersprechen. Also ging ich da immer hin und wusste in seinen Schubladen Bescheid, wie er es nannte. Und du musst auch die Schubladen von deinem Vater dann gucken. Gut, er starb und ich wusste Bescheid in den Schubladen. Und dadurch, dass ich am Schillertheater, weil ich ja mich verkracht hatte und keine neuen, ich hatte mich so weit verkracht mit Herrn Barlock, dass das neue Stück, das mir angeboten wurde, was ich spielen sollte, war übrigens eine Hauptrolle. Aber ich fand, die war nicht richtig für mich. Und außerdem fand ich, ja, ich war natürlich auch in einer Jugend- und Drangzeit noch, fand ich auch eine Frechheit, wo ich gar keinen Vertrag hatte, mir ein Stück zu geben, das ich spielen sollte, das mir auch noch nicht gefiel. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. machte nicht die Laune des Intendanten besser.
Ich hör dich so an, ja.
Ja. Also hatte ich auch Zeit und konnte mich da hinsetzen an den Schreibtisch und versuchen, meinem Vater zu helfen, beziehungsweise der Sanden war gleichzeitig so eine Art, heute sagt man, Verwaltungsdirektor, wovon ich natürlich überhaupt keine Ahnung hatte. Also musste ich mich immer daran, musste ich die Buchhaltung fragen, was soll ich jetzt machen, die Sekretärin fragen, dass eine alte Sekretärin auch schon bei anderen Direktionen war. Und alle fanden das so entzückend, oder was, der Junge will Theaterdirektor sein. Aber alle halfen mir. Vom technischen Leiter bis alles, und es ging gut.
Ja. Sehr schön. Seitdem warst du mit deinem Vater zusammen in der Direktion. Also ja. in den 60er Jahren, wann war das genau? Also etwa Mitte der 60er?
65, 64, ja. 65, so ganz genau, weil das auch nicht von heute auf morgen war. So, Vater war auch dagegen übrigens. Mhm. Bei Vater, weiß ich nicht, ob er es gut fand, dass ich Schauspieler werden wollte. Aber jedenfalls, als ich ziemlichen Erfolg hatte und auch immer wieder große Rollen angeboten gekriegt, und ich war ja Anfänger, das war schon erstaunlich, war natürlich toll und hat mich überhaupt nicht verstanden, wieso ich so schwierig sein wollte. Das war doch fantastisch. Ich war immerhin bei Strux und da im Badischen Schauspielhaus, Staatstheater. Das war eigentlich toll. Und meine Schauspielerin, die mir wahnsinnig auf die Nerven ging und ich aber immer gehorchte, was sie machte, weil ich war innerlich immer sehr schüchtern und die gab mir aber das Rückhalt, muss ich sagen, was ich allerdings nicht gerne hatte, aber trotzdem auch wichtig war für mich. Die wollte ich auch abschütteln.
Ich erinnere mich, als ich Kind war, also ich war ja manchmal in den Büros am Kurfürstendamm. Ich erinnere mich da auch noch, dass ich unter dem Schreibtisch von Hans Wölfer, also deinem Vater, meinem Großvater, mich aufschied eines Tages. Das sind so bruchstückhafte Erinnerungen. Habt ihr zusammen da in einem Büro gesessen? Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Nein. Wie habt ihr das gemacht? Also
nein, es waren immer noch dieselben Büros. Ich habe bloß manchmal gewechselt.
Ja.
Das Sandenbüro war das, wo du dann später gesessen hast und ich auch eine Zeit lang. Und dann bin ich umgezogen, das andere, wo dann vorne gesessen hat später. Mhm. Und aber der Schreibtisch ist immer noch derselbe.
Ja, ja, der ist ja jetzt auch hier mit ins Schillertheater
umgezogen. Ja, der ist immer noch derselbe.
Genau. Der Schrank auch, glaube ich.
Ja,
der
bis zum Umzug des Schillertheaters war ganz tief in die Mittelschublade waren noch von meinem Vater Aufzeichnungen drin. Vor allen Dingen konnte man, die habe ich auch da gelassen, die Besetzungsliste von Kiss Me Kate. Wer was gekriegt hat. Und es war nicht nur die Besetzungsliste der Künstler, sondern auch des technischen Personals. Und für heutige Verhältnisse kann man es überhaupt nicht verstehen. Verstehen wir, was das da, Neuss und Müller kriegten 40 D-Mark am Abend. Das war eine fantastische Gage, weil die waren ja damals schon so Art Stars. Und ja, so.
Wir haben ja neulich schon mal gesprochen, Theater ist ja wahnsinnig schnelllebig, ne? Ja. Neuss und Müller. Also mir sind die natürlich absolut ein Begriff, weil ich natürlich in dieser Familie aufgewachsen bin und die waren ja definitiv Stars, nicht nur Theaterstars, sondern Kabarettstars, vor allem der Mann mit der Pauke, ne, wurde von den beiden erfunden. Und dann haben sie nachts im Theater
nicht gewusst, von der Mann mit der Pauke war Neuss alleine, aber die beiden haben sehr, sehr viel zusammen gemacht.
Ja. Genau, also auf jeden Fall waren das richtig was Berühmtes. Heute, wenn man sie fragen würde, wer ist Neuss und Müller, würde wahrscheinlich kein Mensch, auch Leute, die sich für Theater interessieren, gar nicht mehr wissen, wer war das. Also das ist so der Nachteil am Theater, ne? Die Leute in jeder Generation
gibt es leider neue Stars. Ich entschuldige, dass ich unterbreche.
Das kenne ich.
Das Kabarett hat auch nicht mehr den Stellenwert wie früher. Jetzt kommt so langsam im Fernsehen wieder. Als wenn du in den 20er Jahren so siehst, so Werner Fink und was es da alles gab, Willi Schäffers und so weiter. Das waren die Highlights der Szene. Und, oder wo wir neulich waren, Trude Hesterberg und so weiter. Gehörte auch zu Berlin.
Aber weil wir gerade sprachen, die Zeit ist ja sehr schnelllebig oder besonders die Theaterwelt. Ne, denn, nur um es doch mal zu erwähnen, dein Vater hatte ja wirklich kurz vorher, 1961, ganz kurz nach Mauerbau, diesen riesigen Sensationserfolg My Fair Lady im Theater des Westens. was ja damals das erste richtige Musical in Deutschland war, was erstmal funktioniert hat und dann so ein wahnsinniger Erfolg war.
Ja, es hat den Durchbruch eigentlich gemacht. Mhm. Es ist ja auch nicht nur, du hast eben auch mit Recht gesagt, kurz nach dem Mauerbau war die Premiere. Viel bezeichnender ist ja, dass die Proben angefangen haben, als die Mauer noch nicht da war. Und die wurde während der Probenzeit gebaut, was natürlich die Sache in Frage stellte. Ja. Weil das Publikum damals, das war ja eine Stadt, genauso viele Leute kamen aus dem Osten wie aus dem Westen, vielleicht sogar noch mehr aus dem Osten, weil das Theaterpublikum, besonders die oberen Ränge füllten, waren aus dem Osten, ganz davon abgesehen, dass man damals mit dem Ausweis mit Ostmark hineinkam. Und das wurde umgetauscht. Das war eine große Grundlage. Und das war natürlich dieses Haus, das 1600 Plätze damals hatte, heute glaube ich wieder. Das war natürlich eine Sache für privat zu machen, weil mein Vater hatte auch dort keine Subventionen, sondern musste im Gegenteil Miete bezahlen und ein Reparaturkonto unterhalten, weil das war natürlich ziemlich marode durch die ganzen Kriegs- und Nachkriegszeiten. Also da waren viele Reparaturen. Also das war schon ein riesiges Wagnis. Und es kommt sicher auch noch dazu, es fällt mir jetzt gerade ein, weil es ja Vaters erstes Theater war, nachdem er seinen Beruf aufgegeben hatte, nämlich das Theater des Westens,
ja,
hatte das natürlich auch so eine Art Heimkehr oder was für ihn,
ja,
was sich ja auch was einen Ausschlag gegeben hat. Und er hatte endlich wieder ein Theater, wo man richtig fiedeln konnte, wie er sagte.
Das heißt, er kam ja von der Musik und hat dementsprechend auch das musikalische Theater hier
eingesetzt. Deswegen hatte er was auch die Qualität des My Fair Lady ausmachte, ein richtig gutes Orchester. Und zwar für private Operetten oder Musical-Theater hatte 50 bis 60 Leute. Also es mussten auch immer auswechselnd.
Nicht jeden Abend konnte dieselben spielen.
Man hat damals jeden Abend, aber es war ja auch Krankheiten und so, mussten ja auch nicht. Wir haben ja Ensuite gespielt. Damals wurde der My Fair Lady Trip von Hilton Hotel und Panem erfunden. Und gegründet waren. Die haben mit unserem Theater abgemacht, dass sie so und so viel Karten vorher vorauskauften und die verkauft mit Tickets für und Hotelzimmer.
Ja, das gibt's ja heute manchmal noch, aber damals wurde es erfunden.
Das wird's erfunden. Ja, damals hat zum Beispiel Stage Holding oder der Vorgänger, Herr Kurz, einen riesen Erfolg gehabt, dass es in diesen Paketen, das wurde damals erfunden.
Wahnsinn.
Für My Fair Lady. Und es hieß My Fair Lady Trip.
Ah, Wahnsinn. Und du hast mir ja auch erzählt, dass am Tagesspiegel, also diese Premiere muss wirklich eine Sensation gewesen sein, weil es eben nicht nur qualitativ und musikalisch und schauspielerisch so sehr gut war, diese Aufführung, sondern eben auch ein Politikum, das gerade abgeriegelte West-Berlin hatte eine Sensation. Und am nächsten Tag hat der Tagesspiegel eine Überschrift kreiert, hast du mir neulich erzählt.
Ja, es war die Leitartikel.
Ja.
Der Stand, vor Rührung kann ich jetzt kaum mehr sprechen, My Fair Wölfer stand da drüber.
Also das war ein großes Wagnis, aber in dem Fall hatte er gewonnen. Nun hatte er auch die Komödie und dann auch das Theater am Kurfürstendamm wiederbekommen. Nicht? Im Theater am Kurfürstendamm war ja dann bis in den 60er Jahren die Freie Volksbühne, die ja dann in die Schaperstraße gezogen ist. Dann hatte er wieder diese beiden Häuser und das Theater des Westens. Und dann bist du dazu gekommen, in die Direktion. Was war denn, weil wir sagten gerade, es ist alles so schnelllebig, was waren denn die Stars in deiner Zeit? Also man muss ja dazu sagen, auch du hast ja Leute auch groß gemacht, die dann, der Weg war ein bisschen anders damals. So kam es mir mal vor, dass manche im Theater groß wurden, die dann vom Fernsehen oder vom Film entdeckt wurden. Aber eigentlich waren sie Stars im Theater geworden.
Ja, da hast du recht. Noch mehr, glaube ich, bei Vater, um auf My Fair Lady zurückzukommen. Karin Hübner kannte bis dahin keiner. Hub Schmidt war ein Filmmann, aber keiner fand ihn als großartigen Theaterschauspieler. Und über Nacht war es genau umgekehrt. Alfred Schieske, das war allerdings ein wirklicher Theaterstar, der viel am Schillertheater und so gespielt hatte und so weiter. Schönfelder und so, die wurden wirklich alle Stars. Aber auch in der Komödie hat er einen Star nach dem anderen gemacht. Damals Violetta Ferrari, komischerweise auch im Musical in Irma LaDuce und Halt die Welt an, vielleicht aussteigen. Oder Junke und Fitzmann. Fitzmann war auch Kabarettist bei den Stachelschweinen. Und den hat er gesagt, der müsste eigentlich auf die Bühne und hat ihn auch geholt und war nach paar Vorstellungen war der Liebling. Der war teilweise hat er mehr Zuschauer angezogen als Junke. Dann Tomalla, alle hat er wieder nach Berlin geholt.
Das heißt, ich finde eigentlich interessant daran, dass Leute wirklich wie Fitzmann oder Junke, die ja spätere Generationen wirklich aus dem Fernsehen kannten, dass die nicht nur da, nein, angefangen haben sie ja da nicht, sie haben ja vorher schon was gemacht, aber da wirklich zu ja, Berliner gut. Stars wurden. Ich glaube, Fitzmann hat doch die Kaktusblüte, hieß es, ne? Das war doch auch, lief doch auch über ein Jahr, oder?
Ja, ein Jahr. Ja. Da habe ich auch mal mitgespielt.
Ah, ja.
Ein ganzes Jahr.
Ja, Wahnsinn. En suite. Und vor allem damals
gab es natürlich keine freien Montage. Genau, en suite. Außer Heiligabend.
Ja, Heiligabend nicht. Aber Montage wurden natürlich damals gespielt.
Auch gespielt.
Ja.
Oh, ja. Und manchmal auch in der Woche zweimal.
Wahnsinn.
Und es war immer voll. Wir hatten damals mehr Schwierigkeiten, Theaterkarten zu haben als Zuschauer und hatten auch oft Ärger damit. Es kam allerdings hinzu, es gab ja noch keine Computer, dass man nur so viel Karten verkaufen konnte, wie in diese Kästen in der Kasse passten. Und die waren immer sofort weg. 14 Tage, glaube ich, hielten die vor. Und deswegen konnte man auch keinen längeren Vorverkauf machen. Und da Berlin auch damals schon sehr beliebt war, auch gerade durch unsere Theater, war alles vorher, teilweise hatten wir Schwierigkeiten, weil behauptet wurde, wir würden nur noch an Westdeutsche verkaufen.
Verstehe.
So kommen denn deine Leute aus der Schule, die sagen, können Sie uns nicht Theater Karten besorgen, wir zahlen sie auch.
Ja. War mir natürlich immer alles ein bisschen unangenehm, aber manchmal habe ich es, wie gesagt, auch weitergesagt dann. Hm. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, ehrlich gesagt, weil es gab ja gar keine. Also es war wirklich phänomenal. Damals, kannst du dich noch an andere Leute erinnern? Wer ist denn, also das war ja so ja, wirklich
Johanna
die Zeit.
Johanna von Kotschian, ja. Gisela Uhlen, eine Menge Leute. Ja.
Herbert Hermann wurde damals bekannt. Ne? Ja. Der ist im Prinzip ja auch da bekannt geworden.
Ja.
Klar, er hat dann diese Fernsehserie gemacht, aber die kam ja auch aufgrund, dass irgendein Caster oder irgendjemand ihn wahrscheinlich am Kudamm gesehen hat.
Nee, das war vorher, glaube ich. Also das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls richtig bekannt wurde auch. Und komischerweise ist auch nicht ins Fernsehen gekommen dadurch, sondern wurde ein Theaterstar überall. Mhm. Weil er sicher auch so eine Ausstrahlung hatte oder was. Damals hat Theater wirklich noch Namen gemacht.
Ja. Es war ja dieses, was man heute so, das klassische West-Berlin, ne, dazu gehörte ja der Kudamm natürlich, aber auch die Kudamm-Theater. Also das hat ja sozusagen im Umkehrschluss auch dieses Berlin geprägt, ne, dieses West-Berlin. Wo ist man denn danach hingegangen, wenn die Vorstellung zu Ende war? Gab es da irgendwelche Kneipen, an die wir uns heute noch erinnern können oder die es vielleicht sogar noch gibt? Oder vielleicht
eins gibt es noch, den Diener.
Ah ja,
Diener. Aber sonst gab es Heini Holl, war berühmt dafür. Ritchie war eigentlich mehr für Filmschaffende, aber das war da, wo heute die Schaubühne ist. Mhm. Da war das, es war ein bisschen feiner als Heini Holl und Tina. Und gegenüber vom Theater, das Café Bristol, ist heute Maredo, glaube ich, war berühmt, aber auch schon am Tag. Da gab es auch viele Anekdoten, die da spielten.
Eine fällt mir gerade ein, hat nicht Kurt Jürgens seinen Geburtstag?
Da, seinen 60. Geburtstag.
Und da hat er aber vorher in der Komödie gespielt?
Hat er jeden Abend brav en suite gespielt. Und danach ging's rüber ins Café Bristol. Und die Polizei hatte in Livree den Kudamm abgesperrt mit Fackeln, damit die Leute rausgehen konnten nach drüben. Es wurde auch damals im Stern alles exklusiv gefilmt und verkauft.
Ja, der war ein Weltstar, kann man sagen. Ja, ne? Und hat trotzdem, wenn er Theater gespielt hat, tatsächlich dieses eine Mal, glaube ich, nur wenn dann da gespielt.
Ja, und halt auch mit Freund uns auf Tournee war er auch.
Und sag mal, Gab es da nicht noch etwas, dass ihr mal zusammen mit ihm ein Theater in Paris machen wolltet?
Wir haben es gemacht.
Ah.
Ein halbes Jahr und dann waren wir pleite. Und außerdem, er hatte natürlich auch das Theater mit meinem Vater zusammen gemacht, weil als er dachte, das wäre der Mann, der sowas am besten kann, weil er sich die Rollen selbst ausrufen wollte. Und so war es auch. Und kurz vor Probenbeginn kriegt er immer jedes Mal einen Film. Und er wurde umbesetzt, weil er auch der Direktor war, konnte das so machen. Und das hat natürlich das Theater kaputt gemacht.
Ja, klar.
Da er war in Frankreich genauso ein Star wie in Deutschland und komischerweise auch in Amerika. In
Hollywood. Ja, war richtig weltbekannt. Ja. Denn erstes neu gebautes Haus war in Hamburg.
Ja.
Kannst du sagen, wie es dazu gekommen ist? Also wie kommt man auf die Idee, an diesem Ort ein Theater zu bauen? Wie ging das überhaupt? Wie ist es überhaupt möglich gewesen?
Ja, es war so, glaube ich, habe es dir ja schon öfter erzählt. Ich habe immer, obgleich unsere Theater so gut gingen oder gerade deswegen, habe ich mich erinnert an die Bibel, obgleich ich nicht sehr bibelfest bin. Nach den 7 fetten Jahren kommen auch die 7 mageren. Und was machen wir dann? Und da habe ich gesagt, man müsste diese Kosten, die man hat, die ja auch immer höher wurden, einfach besser verteilen. Und dazu wäre es am besten, wer hätte mehrere Theater, also an mehreren Standorten, damit gesagt. Und ich habe dann versucht, so mit anderen Häusern in anderen Städten das zu machen, was aber nicht oft genug oder nicht so ganz gut geklappt hat, weil Theaterleute vielleicht, zu denen ich ja auch gehöre, sind auch ein bisschen eitel und wollen immer gern was Eigenes machen. Und also es ging nicht so ganz so gut. So bin ich auf die Idee gekommen, müsste ein selbst irgendwo ein Theater bauen. Aber dazu fehlte mir das Geld und natürlich auch die Grundstücke. Und wenn ich es ist fast ein bisschen anekdotisch, was jetzt kommt. Ich war öfter in München, weil ich da auch sehr viel inszeniert habe. Und hatte Premiere in der Komödie in München, glaube ich, war es. Und hinterher, nach dem bei der Premierenfeier, es war ein großer Erfolg, sagte eine kleine, energische Dame, ich bin aus Hamburg, schade, dass es so etwas in Berlin nicht gibt, in Hamburg nicht gibt. Sowas müsste es in Hamburg geben. Und ich sagte zu ihr, besorgen Sie mir ein Grundstück. Und wir machen da ein Theater. Aber so aus Quatsch. Und ich kriegte ab da jede Woche Angebote von stillgelegten Postämtern, dass man umbauen könnte, bis auch sonst. Und ich habe natürlich immer gesagt, so ein Quatsch, das ist, so viel Geld können wir gar nicht aufbringen. Und eines Tages kamen sie an und sagten, so diesmal persönlich und nach Berlin und sagten, du musst unbedingt sofort nach Hamburg kommen. Ich habe ein Theater, das ist praktisch schon ein Theater. Und auch das Geld dazu, alles ist da. Und ich habe gedacht, ja Gott, das... Und wollte aber auch nicht unhöflich sein und bin ja nach Hamburg gefahren, geflogen. Und am Flughafen holte mich der Herr schon ab, ein Herr Spranger, und sagte, wir fahren sofort zum Architekten. Und wir fuhren hin, ich fühlte mich auch so ein bisschen übertölpelt und kam dahin und zu den Architekten und die hatten tatsächlich eine Mehrzweckhalle werden in im Winterhuder Fährhaus, das abgerissen wurde und da sollte so etwas wieder entstehen. Es war noch im Rohbau und standen dazu in der Runde von den Architekten und die erklärten, das kann kein Theater, kann da nicht rein, aus dem und dem, aus statischen Gründen aus. Es ist auch schon viel zu weit. Man kann ja, dann ist das alles genehmigt vom Denkmalschutz und was nicht alles. Es geht nicht. Und da ich früher mal Architekt werden wollte und vom Privattheater weiß, dass am Theater gibt es den Satz, es geht nicht. Sondern es kommt immer darauf an, wie oder ob man das nicht auch anders machen kann. Und ich bin dann nach vorne gegangen zu dem Architekten und habe gesagt, oh, man könnte, ich verstehe nicht, wenn dieses eine Galerie, das ringsherum um den Saal ist, warum man die Galerie nicht so machen kann, dass die schräg nach oben geht und eben nur an einer Seite ist. Es muss doch zum Schluss die gleiche Gewicht hinzukriegen sein und abgeführt werden. Und nein, und das ist, wenn Laien sich das vorstellen und so weiter. Und ein kleiner Herr, der hinten im schwarzen Anzug stand, sagte mit einmal mit so klein bisschen ungarischen Akzent, der Herr Wölfer hat recht, das geht. Alle waren still, das war der Chef, nämlich Chefarchitekt, Herr Schweger, ging hin, machte ein paar Skizzen und sagte, wir werden das ausrechnen. Und damit war der Anfang für dieses Theater gemacht. Und der Herr Spranger, der damals noch mit Büll zusammen war, was dann Büll und Liedtke wurde, die haben das finanziert. Ich hatte ja kein Geld. Ich habe auch gesagt, ich kann nichts reinstecken. Nur die Innenausstattung, die musste ich bezahlen. Aber alles andere haben die bezahlt. Die haben natürlich kräftige Miete bezahlt, die du heute noch bezahlst.
Genau, ja. Damit wurde die Komödie Winterhuder Fährhaus geboren.
Ja.
Und tatsächlich funktioniert sie ja heute noch. Ja. Und sehr viele Stücke oder vielleicht sogar die meisten Stücke, die wir hier produzieren, werden dort gezeigt. Manchmal ist es sogar inzwischen andersrum, dass Stücke dort zuerst rauskommen und dann hier gezeigt werden in Berlin. Also das war für die Firma eine sehr lohnende Geschichte. Und natürlich auch, weil es ja immer bei uns verknüpft ist, Firma, Theaterleben und Privatleben, natürlich dann auch eben dementsprechend für die Familie. Apropos, die ganze Eröffnung, Heinrich, war ja überschattet für uns persönlich durch den Tod von Michi, meinem Bruder, also deinem Sohn, dem zweiten. Das war ja mitten in der Probenzeit, das weiß ich noch. Ich war der Regieassistent und später der Inspizient von der ersten Aufführung, die wir da gemacht haben. Und du warst der Regisseur. Stürmische Überfahrt hieß das Ganze, mit Wolfgang Spier, weiß ich noch, hat mitgespielt. Auf jeden Fall war das ja, also ich habe da ganz viel gelernt in dieser Zeit, auch wenn es natürlich ein riesiger Schock war und für uns alle ja ein wahnsinnig traumatisches Erlebnis, der plötzliche Tod von Michi. Aber gleichzeitig habe ich eben auch gelernt im Nachhinein, also ich weiß noch, dass wir beide genau einen Tag nicht bei der Probe waren, obwohl dieses für uns wirklich ja erschütternde Ereignis stattgefunden hat. Aber zwei Tage später ging das Theater, der Lappen muss hochgehen, es ging selbstverständlich weiter. Und deswegen ist ja diese Corona-Zeit auch so besonders, weil es wirklich das erste Mal ist im Laufe dieser Theatergeschichte, dass nichts möglich ist, was es im Theater ja eigentlich nicht gibt.
Ich meine, es kommt noch hinzu, dass ich bin ja mein ganzes Leben lang so ein Verdränger auch gewesen. Für mich war das auch, ich weiß noch, dass ich nicht nach Wiesbaden, wo ja Michi gestorben ist, hingefahren bin, sondern du mit meinem Bruder.
Genau.
Und ich bin nicht lieber zur Probe gegangen, bin zur Probe gegangen, weil ich wollte auch Michi nicht mehr sehen als tot. Ja, ich wollte nicht, und ich wollte es mir auch nicht antun. Aber ich weiß nicht, sowas kommt natürlich auch hinzu und es hilft einem dann auch. Aber du warst tapfer genug, das zu machen.
Ja, in dieser chaotischen Familie, wahrscheinlich kommt es daher, habe ich früh gelernt, so emotional man ja auch mitgeht mit den verschiedenen Situationen, cool zu bleiben, auch in den Herz wahrscheinlich. Also anders kann ich es mir gar nicht erklären.
Naja, das wäre meine Frage tatsächlich.
Cool waren wir eigentlich nie, aber trotzdem
cool waren wir nie,
sich zusammenzunehmen.
Stimmt, ja.
Ja. Genau, aber damit hast du schon eine Frage beantwortet. Also mich hätte es wirklich mal auch noch mal interessiert, wie du das eigentlich verarbeitet hast, aber du hast ja eben schon teilweise gesagt.
Eigentlich ganz verarbeiten tut man sowas nie. Nee, also ich denke immer noch an Michi. Also es ist ja auch klar. Aber ich meine, du sicher auch. Ich muss ja auch dran denken, dass ich es eigentlich von dir erfahren habe, dass Michi tot ist. Mhm. Weil ich hatte an dem Tag die Schnur rausgezogen und ich habe noch versucht, in der Nacht mit Michi zu sprechen, weil er angerufen hatte scheinbar, aber ich konnte ihn nicht erreichen. Und am nächsten Tag hat mir, als ich denn da anrief, es ist keiner an Apparat gegangen oder immer weitergegeben, bis dann schließlich jemand sagt, ja, ihr Sohn ist tot. Und der Nachtportier hat mir dann gesagt, dass mich um 1:30 noch versucht hat anzurufen. Und man denkt ja dann immer, oh Gott, man ist schuld an einer Sache. Aber es war wohl nicht so. Na gut.
Nee.
Ja. Aber jedenfalls, das war auch ein Schock, als du anriefst und sagtest, weil du noch eine andere Nummer von mir hattest und sagtest, ich komme mal zu dir. Es ist echt was ganz Schlimmes passiert. Und komischerweise wusste ich in dem Augenblick, dass es nur mich sein konnte, wie du dich angehört hast.
Ja. Das war natürlich für mich auch an den Tag werde ich mich natürlich immer erinnern, weil ich tatsächlich es ja als Erster erfahren hatte und dann allen Beteiligten das sozusagen gesagt habe. Ja. Wenn man aber dann weiterdenkt in der Familiengeschichte, ne, das Schöne ist, dass ich erinnere mich an die Premiere von der Komödie in Dresden, die du auch gebaut hast. Da war ich der Regisseur inzwischen, also bei der Eröffnungspremiere, und da bin ich dann mit dem Kinderwagen während der Premiere von deinem Enkel, also meinem Sohn Jonas, auf und ab gelaufen. Also der war da ganz neu geboren sozusagen. Also das heißt, ich komme jetzt gerade drauf, weil wir über die Entstehungsgeschichten dieser Theater, also da hast du ja auch ein Theater gebaut.
Ja, und du warst mein erster Kompagnon.
Ja, 50%.
Ja. 50% der Anteile hattest du, 50 genau. Ich.
Ja, die Komödie Dresden gehört inzwischen nicht mehr zur Direktion, Wölfer. Nee. Aber du hast gerade mir vorhin erzählt, was hast du gesagt, den Bauherrn oder wem auch immer, wenn es nichts wird, dann hat Dresden immerhin ein neues Theater.
Ja, und ich hatte damals sagen, der Theater Presse gesagt, wenn es nichts wird, weil alle sagten, wie können Sie das, das kann nicht funktionieren hier in Dresden und so weiter. Auch der Standort war nicht gut, obgleich man mir das Gegenteil für immer versprochen hatte und so weiter. Und da habe ich gesagt, na ja, wenn es gar nichts wird, hat Dresden immerhin hinterher ein neues Theater. Ja, so ist es auch gewesen, wie du darauf geantwortet hast.
Ja. Also das heißt, man kann ja sagen, dass du nicht nur dementsprechend viel Theaterleben, zum Beispiel Berlin, hinterlässt, sondern tatsächlich deine Spuren werden übrig bleiben. Ne? Diese Gebäude werden ja da sein und die hast du ja konzipiert, diese Theater. Du hast uns natürlich jetzt auch sehr geholfen oder sogar sehr stark mitgewirkt an den Planungen für den Neubau der neuen Komödie dann am Kurfürstendamm, die dann auch irgendwann hoffentlich mal eröffnet wird, mit genau dieser Bauerfahrung.
Ja, es hat ich außerdem, was durch mein ganzes Leben ging, ich habe immer auf mein Glück gesetzt. Und das hat auch meist geklappt. Deswegen war manchmal ziemlich wie ein Hanskulk in die Luft. Da bin ich an Sachen rangegangen und habe gedacht, ach, es wird schon gut gehen, weil ich habe ja immer Glück. Und so ging das auch. Ich weiß ja, dass du einen fantastischen 80. Geburtstag für mich arrangiert hast in der Komödie. Da auch eine große Rede, die mich zu Tränen gerührt hat. Weil du ja nicht eigentlich einer bist, der sehr viel Schmalz den Leuten entgegenwirft. Und das war voller so etwas.
Voll Schmalz. Ja. Den Geburtstag haben wir damals bewusst auch so groß gefeiert, weil wir auf die Situation am Kudamm machen wollten. Die Häuser drohten ja abgerissen zu werden. Und das Ergebnis kennen wir ja. Also, den Abriss konnten wir nicht mehr abwenden, natürlich. Das war natürlich auch das ist ja auch gerade erst gewesen. Wir sind jetzt zum Glück im Schillertheater, sind hier zwischengelandet sozusagen. Und das ist natürlich auch toll hier. Aber der Schmerz, also kann ich nur für mich sprechen, aber dir ging es natürlich genauso, dass diese beiden wunderschönen Theater dann tatsächlich doch noch abgerissen wurden. Nachdem wir so lange drum gekämpft hatten, war natürlich schon hart. Aber ich glaube, das habe ich gelernt in meiner Familie, also durch dich natürlich zum großen Teil. Man muss sich auch den Dingen voll hingeben, dann entsteht was Neues. Also so ging es mir tatsächlich, obwohl es extrem schmerzhaft war, obwohl es immer noch schmerzhaft ist und unverständlich.
Auch nicht, wenn ich dich unterbrechen darf, nicht nur für uns, sondern ich glaube für ganz Berlin. Weil die Theater hatten einen großen Nimbus, nicht nur während unserer Zeit, sondern davor.
Ja, und sie waren sehr schön. Sie waren einzigartig schön.
Max Reinhardt Zeiten, was da alles passiert war. Da ist Marlene Dietrich aufgetreten. Ich weiß nicht, was da alles war.
Hans Rühmann.
Ja. Aber als er jung war.
Ja, natürlich.
Hat auch Kabarett gemacht da. Ja. Alles ist da gemacht worden. Und auch es war im Theater am Kurfürstendamm die größte Zeit, der Freien Volksbühne, nachdem sie aus Ost-Berlin ausziehen mussten, waren sie ja da untergekommen. Und unter Oskar Fritz Schuh galt das als das führende Schauspielhaus mit dem Schillertheater in Deutschland. Mhm. Das war fantastisch. Ach, da gab es das Schillertheater, glaube ich, noch gar nicht. Doch teilweise nachher, ja. Ja, ja. Aber das Heppel, die waren im Heppeltheater damals. Also es ist eigentlich eine Schande. Und wir waren auch immer der Meinung, in anderen Städten wäre sowas nicht passiert.
Ja, was man natürlich nicht weiß, aber auf jeden Fall ist es hier passiert.
Bestimmt in Wien, Paris und
ja, das
London nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
die wir immer so bewundern. Auch weil sie alte Sachen haben. Bei uns werden ja die alten immer abrasiert.
Wenn du zurückdenkst, du hast ja wahnsinnig viel inszeniert, nicht nur in Berlin, aber fällt dir irgendwas ein oder mehrere Sachen vielleicht sogar, die du besonders toll fandest oder die besonders viel ausgelöst haben oder die besonders schade waren, weil sie manchmal natürlich auch nicht gut ankamen. Also was mochtest du, wenn du so mal spontan antwortest, am liebsten an deinen ganzen Inszenierungen? Weil daran erinnern sich die Leute natürlich auch.
Also das ist schwer zu beantworten. Ich habe mal auf so eine Frage geantwortet, dass ich, während ich dabei war, alle immer gleich geliebt hat und gleich stark geliebt habe. Und erst hinterher manchmal gemerkt habe, dass ich auch da Fehler gemacht habe. Ja. Aber so, wenn ich so zurückdenke, also sehr gut gelungen war zum Beispiel Sunny Boys, glaube ich, mit
Junke und Spier.
Und Junke, ja. Aber auch nicht nur deswegen, auch wegen des wirklich guten Buches und weil ich, glaube ich, auch eine gute Version gemacht habe. Ich habe ja immer alles ein bisschen umgeschrieben. Das ist in Deutschland ganz gut.
Na, diese Sunny Boys, kann man ja sagen, die ist legendär, die Aufführung. Ja, ja. Also alles, was später kam, wurde eigentlich bei diesem Stück wurde an dieser Inszenierung gemessen, auch teilweise übernommen. Ich habe neulich gerade im Fernsehen gesehen, das ist ja eins der letzten Stücke, die aufgezeichnet wurden. Pension Schöller ist natürlich wirklich, obwohl das Stück ja nicht ganz jung war, diese Aufführung, die du da gemacht hast, die hat ja wirklich diesem Stück eine komplette Renaissance verschafft.
Ich habe auch ein völlig neues Buch geschrieben.
Ja.
Das ist ja mit dem alten, außer dass es diese Geschichte ist, nicht zu vergleichen. Mhm. Aber ich wollte noch dazu sagen, es liegt ja auch, das weißt du ja auch, aber das Publikum weiß das manchmal nicht, das liegt ja gar nicht an dem Regisseur alleine oder an den zwei Hauptdarstellern allein. Es liegt an dem Zusammenspiel des ganzen Ensembles, genau. Und auch noch der anderen Leute, die mitarbeiten, wie gut man zusammenarbeitet, wie gut die Stimmung ist, dass einem was einfällt. Es gibt ja gute Sachen mit guten Leuten, wo nichts draus wird, weil sie sich alle nicht leiden können oder weil sie schlechte Tage gehabt haben oder was nicht alles. Und das ist überhaupt in künstlerischen Dingen, wo man ja so wenig wirklich mit einem Zentimetermaß messen kann. Schlecht manchmal. Warum ist das so? Kann man manchmal nicht beantworten.
Ja, ja. Aber da erklärt sich gerade auch der Begriff Ensemble ganz gut,
ja,
ne?
Ja,
zusammen.
Ja, ja.
Genau. Etwas zusammen kreieren. Mhm. Ja, das ist natürlich eine Qualität von Theater, wenn es denn gelingt.
Ja. Ja. Und wenn ich das auch dazu sagen, vielleicht gehört das hier nicht her, muss ich auch ein Kompliment an dich machen, weil du ein sehr liebenswürdiger Mensch bist. Und das sage ich nach längerem Beobachten. Und das hält Ensemble zusammen. Und Ensemble, so Theater zusammen, das es gibt ja mehrere so Leute. Wolfgang Spier auch war so jemand. Wo der ist, ist gute Laune. Und das hilft sehr. Mhm. Und bei dir beobachte ich das auch. Schon allein, dass du mit so vielen Leuten befreundet bist, mit denen du schon als Kind befreundet warst. Das gibt's ganz selten.
Ja, schön. Ja, und ich glaube auch, was die Stimmung im Betrieb angeht, das habe ich ja, glaube ich, ein bisschen von dir gelernt. Das ist ja auch eine wichtige Sache, dass eben Theater findet ja nicht nur auf der Bühne statt.
Das meinte ich damit.
Ich weiß, ich habe es genau verstanden, ja. Sondern eben natürlich auch hinter der Bühne, neben der Bühne und mit allen, die damit zu tun haben. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Ich weiß, dass du früher immer schon gesagt hast, das ist deine andere Familie, die Theaterfamilie. Mhm. Also wir waren eine Familie und natürlich waren die Grenzen aber sehr fließend. Also
ja,
ja, genau.
Unsere Möbel spielten auch teilweise auf der Bühne.
Und andersrum. Mit, auch manchmal waren ja, Möbel aus
Bühnenbildern. Was aber nicht ins immer der gewandert. Ehefrau gut gefiel, muss man sagen. Und okay, es kam natürlich auch vor, dass das während die Kinder nach Hause kamen, da ein fremder Mann auf dem Sofa schlief. Und zum Beispiel in einem Fall weiß ich noch, dass ihr einen Schreck gekriegt habt. Es war Georg Tomalla, der aufschreckte, weil die Tür aufging. Ja, das war damals einer der berühmtesten Komiker.
Ja, ich weiß noch, wenn wir Freunde zu Besuch hatten und der war gerade da, die waren immer ganz entzückt, weil der so, also da waren wir wirklich noch kleiner, dass der immer so viele Späße mit uns Kindern gemacht hat. Mich mal noch mal interessieren würde, du bist ja kurz vor dem Krieg geboren. In Berlin, ne? Also.
Da bin ich ja geboren. Ja. 36, ja.
36, muss vor dem Krieg gewesen sein, wo die Olympiade war in Deutschland. Ja.
Genau. Die war gerade zu Ende.
Die war gerade zu Ende, aber ihr habt dann in der Nähe gewohnt. Ne? Ja, ja. Also ganz, ich weiß kam, ja, ich habe ja da später auch in dem Haus gelebt.
Aber ich kam zu spät, um mitzulaufen.
Ja. Aber ich weiß, dass zum Beispiel das Olympiastadion ja wirklich um die Ecke war, da wo wir wohnten, also wo ich dann auch später als Kind lebte. Bei uns war ja dann immer interessant, dass dann bei Hertha-Spielen wirklich alles voll da geparkt war und wir teilweise auch unsere Einfahrt als Parkplatz vermietet haben, mein Bruder und ich, als wir noch klein waren. Ja, genau, aber im Krieg bist du dann, ja, ich nehme an, also ich weiß es ja, ihr seid nicht die ganze Zeit in Berlin geblieben, weil natürlich war der Krieg irgendwann auch bedrohlich.
Ja, als mein Bruder 1942 im Februar geboren wurde, fing auch die Angriffe, die Luftangriffe auf Berlin an. Und unsere Eltern haben sich Gedanken darum gemacht, was man mit den Kindern macht. Und da die Eltern von meiner Mutter in Timmendorfer Strand ein Sommerhäuschen hatten, wo wir immer im Sommer hinfuhren, sind wir dann im Sommer dort geblieben und da auch. Ich bin da auch eingeschult worden, Christian auch, und haben so gewissermaßen bis Kriegsende dort gelebt bei den Großeltern.
Verstehe. Denn dein Vater war ja nicht in der Partei, in der Nazi-Partei, was natürlich als Theaterleiter eigentlich überhaupt nicht ging. Darum ringten sich ja auch einige Anekdoten der Familie, wie er es geschafft hat, da nicht hineinzukommen, hatte natürlich den großen Nachteil, dass irgendwann die Gesetze ja immer schärfer wurden und er enteignet wurde und beziehungsweise nicht mehr Theaterdirektor sein durfte und
ich arbeitslos war. Ja, immer die Sache, die der da aufgeschrieben hat, der hat ja recherchiert, dass er natürlich oft gedrängt wurde, in die Partei einzutreten. Und es muss wohl auch so gewesen sein, dass er auch die Eintrittsformulare da hatte, aber wohl nie unterschrieben hat, wie seine Sekretärin Frau Wertheim mir später erzählt hat, dass er sie nie unterschrieben hat.
So, der Frau Wertheim muss man ganz kurz sagen, die hieß damals noch Bröse als Sekretärin, hat aber den Wertheim-Erben bereits im Schrank versteckt gehabt die ganze Zeit.
So ja, auch wie sich dann herausstellte, dass, weil ich sie ja oft besucht habe in Lausanne, mit 100 ist sie dann da gestorben, auf einer Segeljacht im Wannsee.
Genauso war es ja auch scheinbar, also geht die Sage, die Geschichte, warum eben dein Vater nicht in die Partei eingetreten ist, dass sie tatsächlich, wenn jemand vom Amt kam ins Theater und hat gefragt, warum haben sie denn immer noch nicht unterschrieben, haben die ein Spiel gemacht, dass er diese Frau Bröse, spätere Wertheim, angeschrien hat, Frau Bröse, warum haben sie immer noch nicht die Formulare abgegeben? Das gibt's doch wohl nicht, na jetzt werden wir es aber tun. Und das haben sie ja scheinbar 3-4 Mal gemacht. Ja. Ja. Bis es dann eben überhaupt nichts mehr ging und er tatsächlich ja rausgeschmissen wurde.
Und ja, er hat ja sogar mal vor diesem Freislergericht gestanden und wurde aber durch Glück nicht verurteilt, weil er hatte mal einem vom Stürmer, so hieß eine Nazi-Zeitung, voller Wut gesagt bei einem Dingsbums, als er angegriffen worden wie sein Starter. Wissen Sie was? Mein Theater existiert noch, wenn Ihr Scheißblatt längst nicht mehr da ist. Und das wurde natürlich, deswegen wurde er angeklagt bei dem obersten Gericht. Und es kam eben dazu, es sah ganz schlecht aus für meinen Vater, bis mit einmal sein Rechtsanwalt sagte, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber den Stürmer gibt es nicht mehr.
Und da wurde das,
wurde, sollte natürlich auch nicht an die große Glocke gehängt werden. Also wurde das ad acta gelegt.
Also die Zeit war ja nicht ganz einfach, auch wenn Berlin das öffentliche Leben ja weitgehend funktioniert hat. Aber natürlich, wie ich ja weiß, wurden auch jüdische Autoren nach wie vor unter falschem Namen sozusagen gespielt. Das durfte natürlich nie rauskommen. Aber das hat ja deinem Vater scheinbar das Renommee bei der großen Künstlerschar gebracht, dass er ganz kurz nach dem Krieg wieder anfangen konnte und diese ganzen Leute kannte, die dann natürlich heißhungrig auf Kultur wieder spielen wollten.
Ja, er kannte natürlich da auch durch sein Engagement in jüdischen Theatern und so weiter und Berlin. Die Theaterszene, wie wir schon sagten, bestand ja besonders in der Hierarchie der Direktoren aus jüdischen Leuten. Die kannte er ja alle. Und er hatte da einen guten Ruf, weil er eben sich nie antijüdisch verhalten hat. Teilweise natürlich auch zu seinem Vorteil. Denn seine größten Erfolge, sowohl am Anfang Theater des Westens, auch in den anderen Theatern, wie Komödie und Theater am Kurfürstendamm als Privattheater, durfte er die jüdischen Schauspieler engagieren, die in den Staatstheater rausgeschmissen wurden. Was und die Leute kamen und wollten die gerne sehen, was natürlich nicht sehr gut gelitten war, aber was sollten die machen? Und deswegen wurden auch seine Aufführungen teilweise oft verboten, einen Tag vor der Premiere, weil man ihn wollte ihn kleinkriegen. Ich habe mich früher als nach dem Krieg immer gewundert, dass mein Vater so viele jüdische Freunde hatte. Und zwar in New York, in London, sogar in Paris, überall. Und in Kopenhagen, überall waren denen, die seine besten Freunde waren. Und das lag sich an sowas. Und die haben mir natürlich sehr geholfen, nach Krieg so erfolgreich zu sein.
Ja, ich erinnere mich noch, als wir beide mal zusammen in New York waren, das war für mich auch total faszinierend, weil du kanntest ja dann teilweise die Leute, die du über ihn kennengelernt hattest. Ich erinnere mich noch an Frau Marton, eine Agentin, und auch an einen Michael Stone, der Chefredakteur der New York Times war oder gerade gewesen war.
Oder in der Chefredaktion.
Ja, auf jeden Fall so. Und der aber eigentlich Michael Stein hieß und aus Berlin kam. Das war für mich damals ganz faszinierend.
Die redeten ja auch alle Deutsch. Ja, die sprachen alle noch Deutsch.
Ja, ja, ja. Dann bist du nach Timmendorf gekommen während des Krieges und dann nach dem Krieg in Hamburg. Hast du gelebt, glaube ich? Oder,
ja, direkt Ende 1945 sind wir nach Hamburg gezogen. Mhm. Und da hat Vater erst zwei und dann vier so Nottheater, so in Restaurants, in so Hinterzimmern von Restaurants und in Schulaulen aufgemacht.
Deine Mutter, also die Ehe hat dann irgendwann nicht mehr gehalten, ne? Also weil, wie in der Familie behauptet wird, weil dein Vater dann nicht mehr so reich war, wie er vorher war.
Und auch nicht so wichtig war.
Ja, okay. Also
und dann gab es, sie war ja Schauspielerin und eine sehr hübsche Frau. Und es gab in dem Beruf viele hübsche, unbegabte Schauspieler. Wie Sanden sagte, große, impotente Erscheinung.
Also, aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist das Verhältnis zu deiner Mutter nie so tief und gut gewesen wie zu deinem Vater. Also dein Vater war der wichtigste Mensch, glaube ich.
Das ist natürlich auch ein bisschen ungerecht vielleicht. Aber es war so, ich habe auch das Gefühl, dass meine Mutter mich nicht ganz so gern mochte, wie zum Beispiel mein Bruder. Das ist natürlich auch klar, der ist in der Kriegszeit geboren und war klein. Ich war ja 6 Jahre älter und sicher auch deswegen. Aber es war eben auch so, ich war auch immer so ängstlich und schüchtern, das mochte sie alles nicht.
Verstehe.
Aber mein Vater hat das immer ausgeglichen, deswegen mochte ich meinen Vater lieber.
Na, du hast ja auch bei ihm gelebt, ne? Also als die Eltern sich getrennt haben, habt ihr erst beide zusammen beim Vater gelebt, was für die damalige Zeit ja überhaupt nicht normal war. Nee. Und später, soweit ich weiß, ist dann dein Bruder Christian ihr wiedergezogen.
Nach einem halben Jahr.
Genau. Dann wieder nach Berlin. Dein Vater hat dann hier die Komödie erst wieder übernommen. Später das Gudam-Theater und dann das Theater des Westens.
Und darüber sprachen wir neulich mal zwischendurch, was man gar nicht so richtig weiß, was er auch gar nicht so gerne wollte, mit seinem Bruder zusammen das Theater am Nollendorfplatz.
Da habe ich noch eine schöne Frage an dich.
Ja.
Kannst du dich an dein erstes Theatererlebnis oder das prägendste, als du Kind warst, erinnern?
Meiner Meinung nach ja. Und zwar war das im Theater am Nollendorfplatz. Aber im Originaltheater muss das gewesen sein. Weil ich war ja 4 oder 4,5 Jahre oder so weiter. Und es hat gleich 2 Geschichten auf einmal. In unserer Nähe wohnten SS-Leute, hohe SS-Leute, wie viele, aber das war eine Familie, der ging auch immer mit dieser schwarzen SS-Uniform und furchtbar viel Lametta dran. Und die hatten 2 Kinder, die oft mit uns spielten. Das Dumme war nur, dass ich außerdem war gegenüber von uns ein jüdisches Mädchen, die auch mit der wir auch immer spielten, und die durfte mit einmal nicht mehr mit uns spielen. Und dann mit einmal war die Familie ganz weg. Wir wussten immer nicht, wer, und keiner hat uns auf warum, und keiner hat uns auch darauf geantwortet, auf diese Frage.
Das Kind muss es ja, also.
Ich habe vor allen Dingen nichts verstanden, und keiner mochte was, hat was gesagt auf die Fragen.
Ja, das waren echt.
Weil das war zu gefährlich, nicht? Ja. Naja. Und mit die, die haben eines Tages gesagt, natürlich auch gern, weil die Kinder gern wollten, dass sie mit mir und mit anderen in der Gegend spielten, mit ins Theater genommen. Ganz toll, das war Peterchens Mondfahrt. Meiner Meinung nach im Nollendorf-Theater. Aber es könnte auch ein anderes gewesen sein. Aber meiner Meinung nach alles so war das. Und das war ein Riesenerlebnis für mich. Die Maikäfer flogen richtig, und auch Peterchen war für mich, flog da über die Bühne. Natürlich war das sicher am Geschirr, aber das habe ich nicht so mitgekriegt. Ja, es war fantastisch. Das zweite Erlebnis war über uns im Theater am Kurfürstendamm ein Märchen. Ich weiß nicht, wie das war. Jedenfalls, das fing an, dass alle Darsteller in Schränken auf der Bühne waren. Und wenn man die aufmachte, wurden die mit dem Schlüssel aufgezogen und dann fingen sie an zu spielen. Also sie sollten spielen. Eine davon war meine Mutter. Und als die im Laufe des Abends mit dem Prinzen abhauen wollte und um ihn zu heiraten, habe ich voller Empörung aufgesprungen sein und gerufen haben: Mumpi, hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Und ja, das war das Erlebnis.
Ein Erlebnis und gleichzeitig ein Theaterskandal. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank, dass du der erste Gast warst von unserer neuen Podcast-Serie. Das war mir eine große Freude und eine Ehre. Wie du weißt, bin ich dir sowieso sehr dankbar für alles, was du für mich getan hast und auch für die Theater. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
Das fand ich auch, mein lieber Sohn. Und du weißt, dass ich das gern gemacht habe und dass ich auch sehr stolz auf dich bin, wie gut du das machst, die Leitung des Theaters.
Danke.